Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Hallo und herzlich willkommen bei Ausbruch der Antirepressionswelle. Jeden vierten Sonntag im Monat um 21 Uhr, wiederholt am darauffolgenden Montag um 11. Ihr hört uns auf RDL 102,3 MHz oder als Livestream auf rdl.de. Dort könnt ihr auch alle unsere Sendungen jederzeit nachhören, einfach Ausbruch suchen und ihr findet uns. Verantwortlich für die Inhalte dieser Sendung sind wie immer die Justiz und ihre Repressionsbehörden. Ich bin die Emma und werde euch durch die heutige Sendung begleiten, die heute im Voraus aufgenommen wurde. Ja, jetzt zu den Inhalten der Sendung. Wir haben zwei Sachen. Als erstes einen Beitrag mit Thomas über Ernährung im Knast. Und als nächstes hören wir dann einen Beitrag zur Repression gegen Anarchistinnen in Italien.
Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
Ein spannendes Thema, was wir heute haben. Heute geht es ja um Ernährung im Gefängnis. Aber Thomas, vielleicht erstmal an dich die Frage, was gibt's so Neues?
Ja, also vorab würde ich gerne auf zwei Punkte kurz eingehen. Zum einen ja, was generell justizpolitisch ist. Da soll es um das Thema Ersatzfreiheitsstrafe gehen. Da liegt jetzt ein Report der JustizministerInnenkonferenz vor. Und zum Zweiten würde ich dann speziell auf die JVA Freiburg eingehend mal, was es an aktuellen Schwierigkeiten oder Entwicklungen gegeben hat. Das Erste wäre, wie gesagt, das Thema Ersatzfreiheitsstrafe. Was ist das überhaupt? Ganz kurz. Wenn Menschen vor Gericht stehen und zu einer Geldstrafe verurteilt werden, dann können sie ja gewissermaßen durch Zahlung dieser Geldstrafe die Inhaftierung vermeiden. Und wenn sie die Geldstrafe halt eben nicht bezahlen, nicht bezahlen wollen, nicht bezahlen können in der Regel, dann wird ersatzweise für jeden Tag der Ersatzfreiheitsstrafe ein Hafttag vollstreckt. Also wenn jemand zu 90 Tagen Geldstrafe verurteilt wurde, dann muss er oder sie, wenn die Haftgeldstrafe nicht bezahlt wird, 90 Tage ins Gefängnis. Und über das Projekt fragdenstaat.de wurde jetzt ein Bericht einer Arbeitsgruppe der JustizministerInnenkonferenz, bestehend also aus den 16 JustizministerInnen der Bundesländer plus Bundesjustizministerium, publiziert. Der ist, glaube ich, im Juli ist der online gegangen. Der Arbeitsgruppe war der Auftrag erteilt worden, mal das ganze Thema Ersatzfreiheitsstrafe zu untersuchen, und es kam zu einem Ergebnis, zu dem wenig überraschenden, leider deprimierenden Ergebnis: Alternativen und Reduzierungsmöglichkeiten bestünden nicht. Dazu muss man wissen, Ersatzfreiheitsstrafen sind eigentlich auf der einen Seite natürlich ein Armutszeugnis für die Gesellschaft, aber eigentlich ein großes Problem der Menschen, die arm sind. Jemand, der entsprechend über Geld verfügt, der bezahlt einfach die Geldstrafe und hat damit die Sache erledigt. Wer allerdings die Geldstrafe nicht bezahlen kann, muss halt eben ins Gefängnis. Und das kann durchaus dann, wie gesagt, mehrere Monate, 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate sein. Die Süddeutsche Zeitung hat vor einigen Monaten aus einem Gefängnis in Berlin berichtet, in welchem zentral Ersatzfreiheitsstrafen vollstreckt werden. Und dort traf dann dieser Journalist zu seiner Überraschung auf demente Menschen, also Menschen, die wirklich an Demenz leiden, die aber halt dort ihre Geldstrafe absitzen. Und man kann es auch ganz leicht im Grunde verwaltungsbürokratisch nachvollziehen. Dieser Mensch tut halt irgendetwas, was irgendjemand als eine Straftat ansieht, landet die Sache halt irgendwie bei der Polizei, die Sache landet beim Gericht, und bei der Geldstrafe ist es üblich, dass einem Menschen ein Strafbefehl zugestellt wird. Das heißt, er bekommt einem oder sie einen Brief nach Hause geschickt mit dem Tatvorwurf, und wenn diese Person sich dann nicht innerhalb von 2 Wochen dazu äußert, dann wird dieser Vorgang rechtskräftig. Dann bekommt diese Person nochmal eine Aufforderung zur Zahlung der Geldstrafe, geht dann die Zahlung nicht ein, dann ergeht halt irgendwann ein sogenannter Vollstreckungshaftbefehl, und irgendwann steht dann die Polizei mal vor die Türe und nimmt diesen Menschen einfach mit ins Gefängnis. Das heißt, es hat im Grunde von dem Ermittlungsverfahren bis zur Vollstreckung niemand geprüft, ob es überhaupt um einen Menschen geht zum Beispiel, der halt einfach irgendwelche Probleme hat, die ihn daran oder sie daran hindern, sich zu dem Thema zu äußern. Genau das Gegenteil, Beispiel, wenn wir gerade bei dem Thema Geldstrafen sind, berichtete auch die Süddeutsche Zeitung, ein DAX-Vorstandschef, also einer der führenden Menschen hier von Wirtschaftsunternehmen, der wurde mal aufgrund einer Straftat, die er im Rahmen seiner Vorstandstätigkeit begangen hat, zu einer Geldstrafe verurteilt. Dort zahlte das Unternehmen die Geldstrafe, Das Unternehmen zahlte auch die Rechtsanwältinnenkosten, die dann auch in der Regel relativ beträchtlich sind. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, durfte das DAX-Unternehmen den gesamten Vorgang noch von der Steuer absetzen. Und wer sich darüber näher informieren möchte, der Bericht der Justizministerinnenkonferenz ist online abrufbar. Unter anderem hat sich auch Professor Feest auf Twitter dazu geäußert. Auf Twitter wäre das dieses @team_SVA. SVA steht für Strafvollzugsarchiv. Und er kritisiert vehement die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe und fordert eigentlich im Grunde eine Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe.
Ja, krass. Wir hatten die Mikros gerade aus, während du gesprochen hast. Deswegen konnte man unsere Empörung
nicht hören.
Aber ja, krass. Ja, komm doch mal zur JVA Freiburg. Was gibt's da für Neuigkeiten?
Da ist aktuell die Insassenvertretung. Das ist ein Gremium gewählt eben halt von den Insassen. Das ist offiziell institutionalisiert. Die haben mehrere Beschwerdepunkte jetzt auch gegenüber dem Justizministerium und dem Landtag vorgebracht. Das eine betrifft teilweise Kostensteigerungen im Bereich der Telefonie. Wir haben jetzt einen neuen Anbieter, der die Gefangenentelefonie betreibt. Es wechselte von der Firma Gerdes Communications GmbH zur Firma Telio Communications GmbH. Bei dem vorherigen Anbieter kostete ein 10-minütiges Telefonat ins Festnetz, ins Ausland, 1 Cent für 10 Minuten. Der neue Anbieter verlangt für dieselben 10 Minuten 30 Cent. Das ist also mathematisch gesehen eine relativ hohe Erhöhung von 1 Cent auf 30 Cent. Dem stehen allerdings natürlich auch tatsächlich, das freut dann auch andere Insassen wieder, erhebliche Kostensenkungen entgegen. Wer zum Beispiel ins Ausland auf ein Handynetz angerufen hat, der war für einen einzigen Anruf und wenn er nur zu einer Mailbox ging, über 5 Euro los, weil dort ein 10-Minuten-Takt galt. Das heißt, einfach mal anrufen, Anrufbeantworter geht ran, 5 Euro ungerade los. Und das kostet es halt eben auch nur noch irgendwie 30 Cent für einen einzigen Anruf, weil dort jetzt ein Minutentakt eingerichtet wurde. Also da gibt es Vor- und Nachteile. Das ist der eine Punkt. Wenn wir aber bei Preissteigerungen sind, dann geht es natürlich wie immer um die Firma Mastag Logistik GmbH. Diese Firma aus Bayern versorgt mittlerweile über 120 Haftanstalten in ganz Deutschland, also die dort inhaftierten Menschen mit Waren des täglichen Bedarfs, Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, aber auch Elektrogeräte. Also alles, was Menschen in Gefängnissen legal besitzen dürfen, liefert diese Firma. Und so wie ihr draußen ja auch Preissprünge erlebt, so erleben wir sie eigentlich im Gefängnis schon seit jeher und jetzt natürlich in letzter Zeit noch besonders verstärkt. Und auch die Taz, also wer möchte, kann das Thema auch mal googeln mit Taz und Massak. Die hat jetzt im August 2 Mal ausführlich darüber berichtet, über dieses Thema. Und letztlich kommen wir vielleicht auch nachher noch mal ganz kurz am Rande auf dieses Thema, wenn es um das Thema Ernährung im Strafvollzug geht. Weil Sicherungsverwahrte dürfen sich selber verpflegen, die bekommen dann einen Zuschuss von der Haftanstalt und da geht es natürlich dann auch um die Frage, kann ein Mensch von diesem Zuschuss sich entsprechend ernähren? Das ist der eine Punkt. Dann noch ein weiterer Punkt, es kommen jetzt noch 2 Punkte. Der eine Punkt wäre die Hitze in den Zellen. Ihr da draußen habt ja auch mit hohen Temperaturen, gerade hier im südbadischen Bereich, zu kämpfen. Das Problem in den Hafthäusern der JVA Freiburg ist natürlich, dass die einfach nachts nicht auskühlen. Die Hauptanstalt ist errichtet worden im 19. Jahrhundert. Vielleicht kennen manche diesen roten Backsteinbau. Da heizt sich einfach der Stein extrem auf und es gibt nachts einfach keine Kühlung. Und einfach mal querlüften, so wie Menschen es draußen machen, das geht da auch nicht. Und hier jetzt im Bereich der Sicherungsverwahrung wurden infolge einer Beschwerde zumindest mal Messungen vorgenommen. Und wenn dann halt morgens um 5 Uhr immer noch 28, 29 Grad in den Hafträumen herrscht, das ist natürlich auf Dauer auch jetzt nicht lustig. Und ein letzter und vielleicht sogar noch gewichtigerer Punkt, den die Insassenvertretung anspricht, sind Resozialisierungsmaßnahmen. Das betrifft zum einen Gruppenfreizeiten und gruppentherapeutische Maßnahmen. Die sind einfach natürlich infolge der Pandemie, so wie es bei euch draußen ja auch Kontaktbeschränkungen gegeben hat, auch hier drin relativ zurückgefahren worden. Das wieder zu etablieren, das fordert auch die Insassenvertretung und bemängelt dann als letzten Punkt auch noch, dass jetzt seit einigen Wochen kein Wochenendbesuch mehr stattfindet. Also vor Beginn der Schulsommerferien in Baden-Württemberg konnten Menschen hier in der JVA Freiburg Samstag und Sonntagnachmittag Besuch empfangen. In der Regel war der Besuch gedacht für Angehörige mit Schulkindern oder Angehörige, die eben werktags unabkömmlich irgendwo arbeiten und dann halt eben nicht ins Gefängnis kommen können. Und der Anschlussleiter hat entschieden, für die gesamten Schulsommerferien die Besuchsabteilung am Wochenende zu schließen. Das heißt, es finden gar keine Besuche statt und der Anschlussleiter rät dann einfach den Menschen, sie sollen doch einfach unter der Woche mit Skype sich begnügen. Und eine Nebenfolge der Schließung der Besuchsabteilung am Wochenende ist auch, dass samstags weder Post die Anstalt verlässt, noch eingehende Post den Insassen ausgehändigt wird. Das zu diesem Thema.
Sag mal, du zahlst ja jetzt gerade für dieses Gespräch, sollen wir dich anrufen?
Das wäre nein, danke. Also wie gesagt, das ist also jetzt okay. Ist es mittlerweile wesentlich günstiger. Ich glaube, wir zahlen irgendwie 3 Cent in der Minute und das ist völlig in Ordnung.
Okay.
Also leistbar, dankeschön.
Okay, sonst sagst du es, ne? Genau, Massak hattest du angesprochen, vielleicht ein kurzer Hinweis. Wir hatten mit dir ja auch ein Gespräch explizit darüber. Wer das nochmal nachhören möchte, das findet ihr auf der Ausbruchseite bei Radio Dreieckland. Und zwar war das am 23.01. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Okay, dann kommen wir zu unserem heutigen Thema Ernährung im Gefängnis. Genau, wir haben uns gedacht, dass es vielleicht interessant wäre, erstmal von dir zu hören, wie so der Essens-Ernährungsalltag im Knast ausschaut.
Genau, in der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir einfach mal so einen Speiseplan angeguckt. Also ich rufe ja hier aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung an, da können die Insassen sich selber verpflegen. Da ist dann mein Interesse an dem Speiseplan eher gering, aber im Strafvollzug und in der Untersuchungshaft hier in der JVA Freiburg, da sitzen ja mehrere hundert Männer oder männlich gelesene Personen und die müssen sich mit der Anstaltskost primär begnügen. Da sieht man dann zum Beispiel an einem Montag, das Frühstück beginnt mit einem Mischbrot, das sind mehrere Scheiben Brot, die man da bekommt, am Abend vorher und einer Portion Tee. Jetzt fragt man sich vielleicht, wo ist denn das Frühstück? Also es besteht dann aus Brot und Tee. Und am Abend vorher wird dann zum Beispiel eine Scheibe Käse oder 2 Scheiben Käse gereicht. Und es gibt dann einmal alle 14 Tage oder alle 10 Tage, glaube ich, einen Becher Marmelade oder auch ein bisschen Müsli. Und das ist dann das Frühstück. Menschen, die hier arbeiten, die bekommen dann noch ein sogenanntes Arbeiterfrühstück. Da sieht eine Richtlinie vor, dass das ca. 500 Kilokalorien werthaltig zu sein hat. Es kann dann sein, dass es eine Wurst ist, ein Stück Käse, ein Stück Obst noch dazu oder ein gekochtes Ei zum Beispiel. An einem Donnerstag gab es eine Scheibe Käse und ein gekochtes Ei mit einer Scheibe Brot. Dann folgt mittags gegen 12 Uhr das Mittagessen. Das besteht, Normalkost nennt sich das dann, zum Beispiel aus einer Frühlingsrolle, aus einer Portion Reis, darüber ein bisschen Currysoße und ein paar Blatt Salat. Wer Schweinefleisch nicht essen möchte, das betrifft natürlich insbesondere zum einen VegetarierInnen, da gibt es aber dann nochmal speziell die vegetarische Kost, aber natürlich auch die muslimischen Gefangenen, die bekommen dann halt eben Schweinefleisch entsprechend ausgetauscht und überhaupt Fleischprodukte ausgetauscht. Und dann naht der Abend, da gibt es dann das Abendbrot, das besteht auch wieder aus Brot, aus Tee. Hier in der JVA Freiburg in der Regel gibt es keinen flüssigen Tee, sondern wer möchte, bekommt einfach Früchteteebeutel oder Pfefferminzteebeutel ausgehändigt. Und dann gibt es halt eben zum Beispiel einen Mittwoch, da gab es dann abend ein Stück Obst, eine Zwiebel und eine Dose Fisch. An manchen Tagen wird es dann auch etwas spartanisch. An einem Sonntag zum Beispiel, da wird dann einfach ein paar Scheiben Brot und dieser Tee gereicht oder auch nicht und 2 Eier. Und diese 2 Eier sind dann das Abendessen. Das Ganze ist natürlich jetzt die Praxis. Theoretisch ist es auch alles geregelt. Wer es nachlesen möchte, Paragraph 17, Justizvollzugsgesetzbuch 3. Das bestimmt hier in Baden-Württemberg, dass die Gefangenen gesund zu ernähren sind. Und dass es ihnen zu ermöglichen, ihre religiösen Speisevorschriften zu befolgen. Soll ich einfach weitersprechen oder?
Erzähl ruhig weiter, ja, ist spannend. Ich habe noch kurz eine Frage, das heißt bei dem Tee, man muss sich auch seinen eigenen Wasserkocher gekauft haben.
Man muss sich, hier im Bereich der Sicherungsverwahrung, da haben wir zumindest in der Küche einen Wasserboiler hängen. Ich glaube, im Bereich der Strafhaft kann man zumindest in einem Waschraum sich aus dem Wasserhahn wirklich sehr heißes Wasser holen, aber ansonsten muss Mensch sich einfach einen Wasserkocher kaufen. Der darf dann auch gerne bei der Firma Massak gekauft werden zu einem spannenden Preis. Genau. Und was kostet die Justizvollzugsanstalt die Gefangenenernährung, fragt sich vielleicht Menschen draußen, die das jetzt hören. Also der Einsatz, also der Wareneinsatz, also die tatsächlichen Lebensmittel, da werden ungefähr 2,48 Euro pro Tag und Nase angesetzt. Also 74,55 Euro. Das ist so ein ungefährer Wert, der schwankt immer von Jahr zu Jahr. Steigt manchmal um ein paar Cent, fällt manchmal um ein paar Cent. Aber wie gesagt, reiner Materialeinsatz sind 2,48 Euro pro Tag. Das davon einen Gefangenen zu ernähren, ist der Vollzugsanstalt deswegen möglich, weil sie gehalten ist, zentral einzukaufen. Das heißt, alle Vollzugsanstalten Baden-Württembergs sind in einer Einkaufsgemeinschaft zusammengeschlossen, bedienen sich einer sogenannten Koordinierungsstelle für den strategischen Einkauf, KSE, und können natürlich dadurch am Markt viele Produkte einfach, weil sie in Massen einkaufen, wesentlich günstiger erwerben. Als zum Beispiel, vielleicht kommen wir ja später nochmal drauf, einzelne Insassen, die dann bei der Firma Massac als einzelne Kunden dort ihre Waren kaufen müssen. Die Justizvollzugsanstalten bedienen sich auch zentral mittlerweile seit vielen Jahren eines EDV-Systems, das auf einer SAP-Grundlage gelegt ist. Und ich weiß nicht, ob der Mensch oder die Person, die sich den Namen für dieses System ausgedacht hat, sich heute noch ins Fäustchen lacht. Das EDV-System heißt allen Ernstes Kittchen, also mit Doppel-T geschrieben. Allerdings ein T ist groß und ein T ist klein geschrieben, also gewissermaßen ein Wortspiel zwischen Kitchen, Englisch für Küche, und Deutsch dem Kittchen. Wer ist verantwortlich für den Speiseplan? Also an alleroberster Stelle ist tatsächlich der Anschlussleiter, die Anschlussleiterin verantwortlich für die Ernährung. Das ist allerdings dann alles weiter runterdelegiert an den Bereich der Wirtschaftsverwaltung, die ist involviert, an den zuständigen oder die zuständige Anstaltsköchin. Der Anstaltsarzt oder die Anstaltsärztin hat den Speiseplan im Voraus zu prüfen. Und das erstmal dazu.
Und was hast du so für einen Eindruck, vielleicht selber oder von Mitgefangenen, wie wird das von den Insassen so bewertet, die Essensversorgung, also diese gemeinschaftliche Versorgung erstmal?
Genau, also es ist eigentlich, wenn man sich Aufstände in deutschen Gefängnissen oder westdeutschen Gefängnissen anguckt, hat sich vieles an den, jeweils an der Ernährung, das war dann gewissermaßen der Zündfunken, der dann vieles zum Ausbruch gebracht hat, tatsächlich, weil an der Ernährung, was ja letztlich dem physischen Überleben des einzelnen Individuums dienen soll, entzündeten sich dann oft Konflikte. Die Vollzugsanstalten sind gehalten, den Speiseplan so zu halten, dass alles schmackhaft und sorgfältig und rechtzeitig zubereitet ist. Es dürfen nur Waren mittlerer Art und Güte verwandt werden. Und natürlich entsprechen die 2400 Kilokalorien dem physischen Existenzminimum. Das heißt, verhungern wird in der Regel da kein Mensch in Haft. Allerdings, wie es oft halt so ist bei Gemeinschaftsverpflegung, der Speiseplan wiederholt sich immer wieder. Es gibt eigentlich fast täglich Klagen über das Essen, aber jetzt im Sinne von, es ist ungenießbar, das wäre auch nicht zutreffend. Es ist halt eben ja eine Gemeinschaftsverpflegung im Gefängnis, womit wirklich wenig Geld versucht wird, ganz viel herauszuholen. Es unterscheiden sich allerdings die Möglichkeiten der Haftanstalten substanziell. Also ich hatte persönlich den Eindruck in der JVA Bruchsal, dort saß ich bis 2013 meine Haftstrafe ab, dass dort wesentlich vielfältigeres Angebot an die Gefangenen ausgekehrt wurde, als im Vergleich zum Beispiel hier in der JVA Freiburg. Also hier in Bruchsal hatten wir im Grunde jeden Tag Salat bekommen. Hier in der JVA Freiburg, da reduziert sich das dann auf 2-3 Mal in der Woche. Es gab in Bruchsal auch wesentlich mehr Obst, wesentlich mehr Gemüse, so mein Eindruck. Aber solange halt eben die Rahmenrichtlinien, die das Justizministerium zentral für Baden-Württemberg vorgibt, eingehalten sind, müssen die Inhaftierten halt mit dem leben, was ihnen geboten wird, und entsprechend Lebensmittel auf eigene Kosten dann beim Gefängnishändler, bei der Firma Massac Logistik GmbH, zu den entsprechenden Preisen zukaufen.
Zu den überteuerten Preisen zukaufen.
Die TAPS hat, die TAPS hat, wie gesagt, im August jetzt zweimal berichtet. Also wer mag, einfach googeln, TAPS und Massac Logistik GmbH. Da hat die Johanna Treblin, die Journalistin von der TAPS, wirklich sich ausführlich des Themas mal angenommen. Erfreulicherweise.
Ja. Ich habe so eine Drucksache gefunden, die ist vom März 22, wo eine Anfrage gestellt wurde an das Justizministerium, wie es denn mit dem Essen in den JVAs in Baden-Württemberg aussieht. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich fand es ganz interessant. Es gab Beschwerden 2016 aus einem Gefängnis in Mannheim, woraufhin ein Sachverständiger beauftragt wurde, die Ernährung in den beiden württembergischen Gefängnissen zu untersuchen, unter die Lupe zu nehmen und eine Sachverständigenprüfung zu unterziehen. Wobei dann rauskam, dass es alles den Vorschriften entspricht, von denen du gesprochen hast, dass aber die Gefahr gesehen wird, dass es zu einer Überversorgung der Gefangenen kommt mit dem Essen und dass es eigentlich unter ernährungswissenschaftlichen Grundsätzen gut wäre, das Essen im Gefängnis zu reduzieren. Vor allem wurde da auch dieses Arbeiterfrühstück angesprochen, was dann aber nicht gemacht wurde mit der Begründung, dass es ansonsten ein Problem für die öffentliche, nicht für die öffentliche, sondern für die Sicherheit und Ordnung innerhalb des Gefängnisses kommen würde. Dass aber momentan geprüft wird, wie man das einfach stückchenweise reduzieren könnte, dieses Überangebot. Das fand ich irgendwie total krass, vor allem jetzt, nachdem du erzählt hast oder mal so einen Eindruck gegeben hast, wie denn so ein Speiseplan in der JVA tatsächlich ausschaut.
Ja, also da hast du völlig recht. Also von der Geschichte in Mannheim habe ich auch gehört. Und dort wurde dann auch versuchsweise das probiert zu reduzieren. Es gab natürlich dann spontane Unmutsbekundungen der Insassen. Und dann hat man das Video auch dann zutreffender Wiedergibst erstmal sein lassen. Die Sache ist halt, also es gibt diese Verwaltungsvorschrift. Wer mag, kann die sich auch mal googeln. Da muss man googeln nach Justizministerium Baden-Württemberg. Und zwar nach der Verpflegungsordnung. Man kann auch nach dem Aktenzeichen googeln, die ist öffentlich zugänglich. Das wäre, ich sag das einfach mal, 4540/0698. Ich wiederhole, 4540/0698. Und dann kann man da die aktuelle Verfügung mal nachlesen. Dort wird zum Beispiel halt eben diese 2400 Kilokalorien als Richtwert angegeben und in der Fußnote wird dann angegeben, dass diese 2400 Kilokalorien sich auf einen erwachsenen Mann von 25 bis unter 51 Jahren mit 1,76 Meter Körpergröße, 74 Kilogramm Körpergewicht bei sitzender, zeitweilig auch gehender oder stehender Tätigkeit bezieht. Genau, das ist so praktisch eine Referenzgröße. Und danach richtet sich gewissermaßen der gesamte Energiebedarf, die gesamte Versorgung mit Nährwerten für die gesamten Insassinnen und Insassen in Baden-Württemberg. Und es mag also aus ernährungsphysiologischer Sicht dann tatsächlich so sein, dass das eine Überversorgung ist. Allerdings in der Praxis erleben die Gefangenen selten, dass sie da überversorgt werden würden.
Vor allem will man wahrscheinlich auch nicht immer alles essen, was da auf so einem Teller liegt, kann ich mir vorstellen.
Genau, das ist natürlich auch noch ein Problem. Man kann tatsächlich dann, wenn man länger in einer Haftanstalt sitzt, unterscheiden, ob ein bestimmter Koch oder eine Köchin im Dienst ist oder nicht im Dienst ist, im Urlaub ist oder länger im Urlaub ist, weil sich natürlich auch die Köchinnen und Köche in ihren Zubereitungen dann unterscheiden. Allerdings gibt es halt, wie genannt, dieses Kitchen-Computersystem. Da sind halt eben Rezepte vorgegeben, da sind die jeweils zu verwendenden Mengen der einzelnen Produkte vorgegeben und die sind auch relativ knapp kalkuliert. Und eben, da wird halt eben durch das Computersystem vorgegeben, was auszureichen ist. Und da ist eben, weil sie sich an der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren, das physische Überleben durch die Ernährung, die die Justizvollzugsanstalten zur Verfügung stellen, gesichert. Mhm. Es gibt übrigens nur ganz kurz so Fun Fact am Rande auch bestimmte Lebensmittel, die also streng verboten sind, an Gefangene auszugeben. Das betrifft alkoholhaltige oder Alkoholersatzgetränke. Bohnenkaffee darf auch nicht an Gefangene ausgeschenkt werden, weil man möchte die Gefangenen ja nicht irgendwie luxuriös versorgen. Cola und Fruchtsaftgetränke sind auch ausdrücklich verboten und schwarzer Tee ist auch nicht zulässig, dass die Haftanstalten den ausgegeben, also von sich aus ausgeben, kaufen kann man ihn, ohne Beimischung von Früchte- und Kräutertee. Und eingeschränkt zugelassen, gibt es auch eine lange Liste oder lange oder kurze Liste, also eingeschränkt zugelassen für die Gefangenenernährung sind Butter, Honig, Kaber, Pilze und ähnliche im Regelfall, wie es dann heißt, teure Lebensmittel. Die sind also tunlichst nicht einzusetzen.
In diesem Taz-Artikel war auch die Rede davon, dass immer weniger Lebensmittel zugeschickt werden dürfen, auf die Gefahr hin, dass da irgendwie Drogen drin wären, dass sich das in den letzten Jahren verschlimmert hätte. Also zum Beispiel eben Tee, Kaffee und ähnliches. Und ich wollte noch dich fragen, oder vielleicht hast du dazu auch was zu sagen.
Genau, also mit dem Zuschicken von Lebensmitteln, da möchte ich sowieso noch, genau, wenn du das ansprichst, ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Artikel von der Taz, da geht es primär um die Menschen, die in der Sicherungsverwahrung sitzen, das sind um Pi mal Daumen 600 Menschen in ganz Deutschland. Eine einzige Frau, die sitzt in Baden-Württemberg in Schwäbisch Gmünd und der Rest sind Männer, verteilt aufs ganze Bundesgebiet, in Baden-Württemberg ungefähr 55. Und diese Menschen sind die einzigen in Justizvollzugsanstalten, die sich Lebensmittel überhaupt zuschicken lassen dürfen in privaten Paketen. Alle 50 oder rund 60.000 anderen Inhaftierten in Deutschland, also Untersuchungsgefangene und Strafgefangene, die sind seit über 10, 15 oder 20 Jahren ausgeschlossen von der Zusendung von Lebensmittelpaketen. Das hat man ihnen einfach verboten. Und was jetzt die Zusendung im Bereich der Sicherungsverwahrung angeht, da unterscheiden sich einfach die Bedingungen von Bundesland zu Bundesland. Also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel dürfen sich Sicherungsverwahrte keine sogenannte gefüllte Schokolade zuschicken lassen. Also da geht es jetzt nicht um Alkohol, sondern da geht es einfach um Schokolade mit einer Erdbeerfüllung, Schokolade mit Nüssen, da darf es nur einfache Vollmilchschokolade sein. Das wiederum interessiert hier in Baden-Württemberg keinen. Solange kein Alkohol in der Schokolade ist, da dürfen Lebensmittel zugeschickt werden, solange sie nicht verderblich sind. Und die konkrete Aushändigung jetzt hier im Bereich der Sicherungsverwahrung von solchen Lebensmitteln, eben um zu verhindern, dass Handys, Sägeblätter oder Drogen eingeschmuggelt werden, alles, was zugeschickt wird, wird in einem Durchleuchtungsgerät, so wie es die Menschen draußen von den Flughäfen kennen, einfach erstmal durchleuchtet. Und wenn es diese Durchleuchtung nicht besteht, dann wird es nicht ausgehändigt.
Könntest du vielleicht allgemein über deine Kochangewohnheiten oder wie es für Sicherheitsverwahrte ist, sich zu ernähren, in der JVA erzählen?
Ja, vielen Dank. Also wir bekommen hier im Bereich Sicherungsverwahrung nicht diese 74 Euro, sondern ausnahmsweise, da gab es einen Aushang vom Anschlussleiter, wird für das Jahr 2022 85 Euro pro Monat den Insassen hier in der Sicherungsverwahrung überwiesen seitens des Staates, weil wer hier die Anschlussverpflegung nicht möchte, also im Bereich der Sicherungsverwahrung kann man sich selbst verpflegen, man muss es aber nicht. Und wer es möchte, bekommt halt eben dadurch, dass die JVA einfach das Material nicht kaufen muss, bekommt den entsprechenden Betrag auf sein Konto gutgeschrieben, 85 Euro. Jetzt reichen diese 85 Euro natürlich vorne und hinten nicht, um sich bei der Firma Massak da entsprechend zu versorgen. So muss einfach durch Arbeit oder durch Geldzusendung von außen muss man sich einfach den Rest selber erarbeiten. Man hat dann hier die Möglichkeit, in der JVA Freiburg jede Woche Lebensmittel zu bestellen. Es gibt zwei größere Einkäufe. Zu diesen Einkaufsterminen kann man dann auch Getränke oder Kaffee oder so kaufen. Und dann gibt es sogenannten Frischwareneinkauf, der ist dann immer in den Wochen dazwischen. Und zu diesen Wochen kann man dann wirklich nur kühlpflichtige Waren einkaufen, Obst und Gemüse. Und man muss dann halt eben eine Woche vor dem Einkauf füllt man hier eine Liste aus mit Produktnummern, trägt also die Produktnummern in eine Liste ein, gibt diese beim Büro ab. Das Büro leitet sie dann der Firma Massak Logistik GmbH in Bayern zu und dann wird hoffentlich eine Woche später von der Firma Massak vorfertig kommissioniert der Einkauf geliefert. Und dann kann man sich hier in der Küche, also wir hat jede Station, jede von diesen vier SV-Stationen hat eine Anstaltsküche, also ein einfacher, gewöhnlicher Herd, so wie viele Menschen ihn von draußen kennen, also nichts mit Ceran-Kochfeld oder so, sondern einfach vier Platten, ein einfacher Backofen, kann dann einfach von morgens 6.30 Uhr bis nachts 22 Uhr kann man dort dann kochen, wenn man möchte, oder backen. Und vor einigen Jahren wurde dann auch die Möglichkeit geschaffen, sich so eine Art Reiskocher zuzulegen, sodass Menschen, die einfach da die Stationsküche nicht nutzen wollen oder die halt eben auch mal sehr früh morgens oder sehr spät nachts kochen wollen, im Haftraum sich was zubereiten können und dann kann man halt eben diesen privat gekauften Reiskocher im Haftraum benutzen.
Okay, uns würde so gegen Ende mit Blick auf die Uhr, die hier läuft, noch interessieren, hättest du irgendwelche Wünsche oder Forderungen oder vielleicht weißt du auch irgendwas, was von anderen Gefangenen oder von Insassenvertretungen kommuniziert wird, was in Bezug auf Ernährung so für Forderungen bestehen?
Also für den Bereich der Sicherungsverwahrung ist die Forderung, also hier nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch bundesweit, dass Alternativen zur Firma Massak Logistik GmbH geschaffen werden, weil einfach die Preise nicht wirklich zuträglich sind. Menschen draußen haben die Möglichkeit, zu Lidl zu gehen, zu Aldi zu gehen oder zu anderen Discountern oder haben die Möglichkeit, die Tafel zu nutzen. All das fällt hier in der JVA weg. Die Firma Massak Logistik GmbH betreibt mit einer anderen Firma, bei denen die Geschäftsführer die Inhaber sind, Edeka-Märkte und viele von uns Insassen wären schon froh, wenn wir Edeka-Preise bezahlen dürften. Wir bezahlen keine Edeka-Preise, sondern wir bezahlen für viele Produkte einfach mehr, als Menschen draußen bei Edeka bezahlen müssen. Also dass da eine Alternative geschaffen würde, aber das trifft ja nicht nur die Sicherungsverwahrten, sondern alle Strafgefangenen, weil jeder Strafgefangene, der sich nicht mit der Anstaltskost begnügen möchte, muss de facto in fast jeder Haftanstalt Deutschlands oder in einem Großteil der Haftanstalten bei dieser Firma ihre Sachen kaufen, dass da zum Beispiel wieder auf Dezentralisierung gesetzt wird, weil so war es nämlich früher üblich, da gab es in der Regel Händler oder Händlerinnen am Ort und die haben die einzelnen Haftanstalten beliefert. Ich kann mich noch gut erinnern, das war in der JVA Bruchsal, dort gab es die Firma Rewe und der Firmeninhaber, der dann auch die JVA beliefert hatte, der hatte ein Kassensystem, welches online angeschlossen war an seinen Laden draußen. Das heißt, wir Insassen wussten, die Sonderangebote und die Warenpreise, die er draußen in seinem Rewe-Markt verlangt, die bezahlen auch wir. Das waren dann immer noch, Rewe ist auch noch, jetzt nicht gerade der billigste Discounter, aber da wussten wir wenigstens, wir zahlen Preise wie Menschen draußen. Und nur weil ein Mensch in Haft sitzt, dann noch einen zusätzlichen Aufschlag gewissermaßen zahlen zu müssen, das ist eigentlich unzumutbar jetzt im 21. Jahrhundert.
Okay. Ja, vielen lieben Dank, dass du uns immer so Einblicke gibst hinter die Mauern, auch so dieses so alltägliche Themen auch besprochen werden. Das finde ich auch super spannend.
Und übel gut recherchiert.
Ja, allen Zuhörenden einen guten Abend und einen guten Morgen oder wann immer ihr das hört und bis nächsten Monat eine gute Zeit euch allen.
Wünschen wir dir auch, lieber Thomas.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Faschos in den Parlamenten, vom Bundestag bis zum Gemeinderat, vergeht kein Tag ohne Skandal, du gewöhnst dich an die Wortwahl, alles wird irgendwann normal. Rassistisches Gelaber auf jedem dritten YouTube-Kanal, dieses Jahr wieder zigtausend ertrunken, niemand zuckt bei der Zahl. Du gewöhnst dich an den Horror, alles wird irgendwann normal. Was muss die Demokratie aushalten können, wenn mir nicht bleibt, was man aushöhlen kann? Auf sumpfigen Wiesen gehen die Spielleute mit Irrlichtlaternen auf Rattenfang. Kleinbürgerlich biegen die Rechten das bürgerliche Recht zum eigenen Besten, spielen die Opfer in weißen Westen, geschneidert aus tiefbraunen Uniformresten.
First of all, thank you everybody, because it's really important for us to talk about this case and not only for Juan, but for the all the situation that is about repression in Italy at the moment. So Juan is a Spanish comrade who was living in Italy for like 20 years, sort of, and in 2017 he decided to go under, to run away because he had to face 8 years imprisonment for not have like the fight against the high-speed train that is main in the region of Piemonte and in Trentino. So he had to face that, and he decided not to be in prison, and so he ran away. And then
it's the Notav movement.
Yeah, the Notav movement. Yeah. And then in May 2019, he was arrested. And when he was arrested, we got to know that he was investigated for like this attack. Like in 2018, the headquarters of Lega Nord, which is a, I think lots of you know about it, is a very right wing, super racist party that is in Italy. And there was an attack about the headquarters. In the headquarters of a very small city in the region of Venice, in Villorba, that is near Treviso, and Treviso is a really well-known town for a huge support to Lega Nord. And this attack was like, there were two bombs, and it was like, actually it happens on Saturday, the 12th of August of 2018, and there was in the night, and like there was a bomb who exploded outside of the door of this small headquarters, and which is a little bit in the suburbs of this area. And then it was all the area when they arrived there and they saw what happened, all the area was marked with this white and red stripes, sort of this one of crime, crime scene stuff. I don't know how to explain it in English, and with bomb written in many places. And then what they say that then on the stairs to go up in these headquarters, there was a system made with strings which would activate a second bomb which was inside the headquarters, which was filled also with nails. Actually, the second bomb never exploded, and like the person who went in was a supporter of Leganor, would just throw everything away, like all this bomb signal and like signals, and it went up and nothing happened. No, so this was what happened, and then some time later came out a text which was claiming the this attack, and it was actually again politician and cops, politician who were like mainly right-wing politician, no? But in general it was in support of immigrants, because I don't know if you recall all the period, for sure we have very clear in Italy how was this period, but it was the period of the closed harbor, in which Salvini, which was the interior minister in Italy at the moment, and he is the boss of Lega Nord, and he decided to close all the harbor for like the boat who were sort of the boats who were saving immigrants. I think some of you could have known about Carola Rakete, which is German, and she was with the Sea Watch ship. The year after, she saved some immigrants and she forced the entrance in a harbor in Sicily, and for that she was arrested and convicted for forcing this the entrance of the harbor. So, like, if you want, I can explain a little bit more about how was the situation about immigrants in the Mediterranean Sea in this period. I don't know. Do you think it could be interesting, or maybe something everybody knows?
I think we have quite an overview, because our radio also broadcasts a lot about the situation. Course. But if it's important for the case, I think it's good to know that this was a reaction on the situation in the Mediterranean Sea.
It was not explicitly stated in this like text, which was claiming the action, this closed harbor situation, but it was against Lega Nord, which was the party which was at the moment in ruling Italy, sort of, and Matteo Salvini, which was the boss of Lega Nord, was the one who decided to close the harbor. So it was quite clear for everybody in Italy who is a little bit interested in what's going on with Mediterranean Sea, which were the real aim of this action, no? And so I would not I think everybody knows now what's going on in the period, and also nowadays it's not ended, of course, the situation. And there was this process in which Juan was charged for massacre. Because in Italy, in the penal code, there is it's not possible to be charged of attempted massacre, and massacre is a crime in which what you did could actually wound or killed an uncertain number of people. So he was charged for massacre, even though no one was it was just like. A door was just broken in all the situation. A massacre can be punished with up to 30 years of prison. And the tribunal of the first, there were lots of discussion in this case about the ADN proof, because our lawyer was bringing lots of details against the ADN proof, how they managed to take it out from the situation, because they had just a super small amount of ADN, and they I wouldn't go inside the details because my English is not good enough, but they did something not so totally they didn't choose the correct way to take out the information of this small ADN, but this was not taken into account by the jury. And also, there were some proof to prove that this second bomb, which actually didn't explode, could have been killing for someone, could have been a murder bomb. And also about that, there were discussion, and they end up the first time they tried to rebuild this bomb, it actually didn't work. And also the second time, but the third time it did work. And so they took just the third time as a good, as the good one. But I'm like, now I'm just giving some small details like this because it's very long to go inside deeply. But actually, they, in the end, in the first instance tribunal, condemned Juan for, not for massacre, but for terroristic attack, and they condemned him at 28 years of prison, which was actually what was the public prosecutor asking, and which is, it's really a huge condemnation for what actually happened. And just to make a small comparison to, like, in 2018 in Macerata, there was this man, this Nazi, like, that went out with his car and he shot to 6 immigrant people. And no one was killed, but they were all wounded. And the Supreme Court of Italy, like in 2021, held that, okay, it was massacre and he got 12 years of prison. So, and it was massacre that was aggravated by racistic hate. So this is really a signal that it's quite clear about what could happen if you decide to put, like, to be consequent with your thought or anyway to try to attack who decides, who really is putting the life of immigrants or other people in danger. So, like, I would like to say something also about another court case, which was brought to hand in July also, because it gives a little bit a picture of what is the signal that are trying to give in Italy, like the judiciary system. And if it's okay for you?
Yeah, perfect.
Yeah. And this is about the process Scripta Manent. And I won't go into the details because it's quite long. But what is really interesting here is that in May, they, like, there was a process for terrorist association. And in May, one of the two people who was convicted for terrorist association was brought to the hard prison, like to the hard prison, which in Italy is called 41 bis, which is a hard prison that was initially, like, it was born in the 80s to face the riots in the jails, and then with the fight against the mafia of the 90s was really brought inside, not like a special law, but it was inside the prison code. And like it is the first time that an anarchist is brought there. Like, mainly there are mafia people, and then in 2005, like since 2005, there are also three people, like there were four, but one died, three people of Red Brigade, which are inside this very hard regime. I won't go deeply what does it mean, but it's really it was considered for, from the European Court of Human Rights, a torture jail, and also the U.S. Refused the extradition, I don't know if it's English, but to bring someone to Italy, like, who was asked for from Italian judges, because it would have gone in 41 bis, and they considered that this as torture. So it's really a super hard regime. And he was brought there in May, Alfredo Cospito, this is the name of this comrade. And then on the 6th of July, the Supreme Court decided about this case, and one of the main points which is interesting is that they gave to Alfredo and Anna, which were accused to, like, something similar like Juan, in front of the barracks of a school of Carabinieri, which are the military police in Italy. In there were a bomb attack, and it was also, like, how they say, what was in Juan's case, like a first bomb, like a trap bomb, and then a second bomb, which was put inside a glass container, which could have killed many people. Actually, no one got hurt. and they were condemned, like the court of cassation, which is the last last instance in the Italian justice system, held that this was a political massacre, which is probably the worst crime that you can find in the Italian penal code, and is like the only punishment which is allowed for this crime is life imprisonment. And just to make another comparison, just to make understand how is the situation for, like, in the 70s, when in 69 there were, like, the fascists put a bomb in Piazza Fontana in Milan, and there were 17 people died and 88 were wounded, and for this they were condemned for massacre and not for political massacre. So, and this was the action that started all the period in which there were these fascist and state also bombs in public building or in public squares and so. So I think it's really a very hard message that they are trying to tell anarchists, but it's not just anarchists, it's just that in the last years anarchists were a little bit of a sort of laboratory for repression in Italy about, I would say, antagonist movement, not about everybody, but we are still talking about it, but the way we read all these two messages from Juan and this condemnation from Scripta Manent and the fact that they put Alfredo in 41 bis is that the state in the moment is not facing really lots of riots or stuff like this in Italy, but the situation is getting worse and worse, and what they actually fear is that, like, the public distrust or mistrust, I don't know the correct English word, in the state could meet some groups which are already politically organized and try to put in action their critics. So, and this is like this sort of way we read this situation is also like we could say that they started in the last year to do some process or some investigation for criminal conspiracy also to other group of people which are not just anarchists, but like to people like in Genoa, there were some people who were working in the harbor that they refused to put the bombs of Rheinmetall in the ship that were going to Saudi Arabia, and they got an investigation for criminal conspiracy. The same happened to Ascatasuna, like for other crimes, which Ascatasuna is a social center in Turin that is more, I would say, libertarian communist. They also have an investigation for this, and some people are in jail. And also they did it against a group of, football supporter in Cagliari, in Sardinia, and also they did it against a group of base trade unionist last month. Some of them were arrested, they're not in house arrest anymore, but anyway, they are really, and then they, it's very new in Napoli, in Pozzuoli, there is an investigation against 12 people for an attack against the Greek embassy in the last month because of this Greek comrade who was in hunger strike. So they are starting to widen the group of people who are really under the attention of judges, and like the attention of police is always there, but they started in the last year. It was just something that happened mainly to anarchists, all this association process or investigation, and now they are widening, we think, because of they fear that the social anger could meet some people who try to, who are organized and could be, give some answer, which are not just go and vote at the next election, someone who will save you, sort of. I'm sorry, I could explain it better, but my English is not so good.
This was very informative, and actually I don't have so much questions left. I mean, we just talk about a new dimension of repression, as I get it.
Yeah, I think it's not new, because like in 2012, there were also, like in this year, there were like five association investigation against and process against anarchists, and 2009 also there were five or six, now I don't remember. So it's not something new, but what is new is that it got harder for against anarchists. Like before, you were getting some years of prison. Now is another story, no? 28 years of prison, life imprisonment, maybe in like hard jail, because Alfredo is the person who got this condemnation. Maybe I was not clear, but Alfredo, who is in 41B, is the one who was sentenced to having committed this political massacre, which is life imprisonment, which is really sort of a death sentence, I would say, for the civil life, at least, I hope. And so it's like this was like it's getting harder against anarchists, and it's widening. This repression is widening in like the person, the groups which are interested from this sort of repression, which is really, we think is really like to say, hey, don't try now to mess up with what's we're going on in the next month, because in Italy it's going to be like, it's going to be hard in Germany, but in Italy we are poorer than you usually, so it's going to be very, very hard for the people to cope with the new prices, like all the new prices from the gas, but also from, I don't know, from pasta or for whatever, no? From benzene. And so it's going to be, like, we think that this is the reason of this really hardening of the situation.
And can you already talk about the influence, what influence this sentence has put on the scene, on activism?
Yeah, for sure it gave us, I think we got, shocked is not the correct word, but it was really hard, even for people who were sort of thinking, okay, something so bad will come, and of course no one expect anything good for the state. I'm not saying here, oh, poor anarchists who got repressed by the state. This is not for sure the what I want to say. I'm just saying that it's hardening the situation, and for sure it put on us like the feeling, okay, we have to like to keep up with this situation, and which is cannot be only to support the prisoners, but also not to stop to keep having some as individuals, as movement, to take some action or take some choice that could that are really an attack to the state, and not they are not just to say okay we not something just words, but also actions. And this is for sure something that is not openly talked, but I think this is the common feeling that we don't want to be crushed from this, even if it's for sure, even emotionally. Juan is a very good friend of mine, so emotionally it was very hard to have this new, but the answer should be like not to put our head down, but to keep up, even if it's clear that it's not so easy. And yeah, and also some, like, there is a prisoners assembly, like this prisoners support assembly, I'm sorry, it's outside the jail, which is held since 2019. And we went, a group of us went to Sardinia to do, like, outside the jail where Alfredo is. We don't know if he heard us, because it's really, like, the 41B section in this prison is under the ground, so we don't know if he heard us, but we did a sort of support for him outside there. And yeah, the idea is to start to how do you say, like, to, since the reason why this prison, this hard prison stuff is taught for separate the prisoner from their criminal context, how they say, no? This is why they talk a lot about this, about mafia, and so, and which is interesting about this, they say, oh, there is the mafia boss who bring the kids in the acid. Yeah, maybe there are also some of these people, but mainly there are 750 people inside this kind of hard prison, and you can be there even if the process isn't started. So even if you're just investigate, like there is just an investigation, not a process, and you go inside this regime and you can stay inside for 4 years before they start to reconsider your case. And this look like, as they say, not many, like usually the only way you have to go out of there is to talk, like to talk with the police and to give names and everything. So that is why it's also called the torture regime, because it's like putting violence on the prisoners to give to get information. And this is why we are really worried for Alfredo, because we are, like, as we know it, we are quite sure he won't collaborate with the state. And yeah, so it's not so easy to think to have a comrade in such a hard situation. Maybe, like, then I can send some links to the radio that explains a little bit with more details what is this 41 bis. But, yeah.
Yeah, please. How else can we support your work, your solidarity work for those cases?
For sure is to keep the attention on it with, like, words, action is always good, also because the process of Juan is just on the first instance, is not still fixed when it will come, like, when it will start the process in front of the Court of Appeal, so it's not still open, and for sure, like, if it could go better, like, if we can do something to make it better, it's also because there is a tension on it, and it's not just something that is a business of Italian anarchists, but also a business of every, like, person who wants to fight against the violence of the state, against people who are just, the only thing they did wrong is to be born in the wrong part of the earth. So this is for sure something important. And then we have a bank account. I will send to the radio the data for the bank account if you want to do some, like, support the legal what we have to pay for the lawyer, and also because we need some expertise about ADN and about this the fact that this second bomb was actually a bomb which could kill people. I don't know the word in English. It's explosivista in Italian. So, like, it's about explosive, and expertise about explosive. So, and this is very expensive for sure. And but especially for us, what's important is that words and action, and like the attention is put up about Juan, and of course about Alfredo and Anna is also this other comrade who was sentenced for political massacre. She's not in 41 bis, but she's also will probably condemned, not for sure condemned to life imprisonment, so also to write them. This is super important, I think, to, like, Alfredo will probably not get the letters, but they will tell him that people have wrote him, no? Because the censorship is very harsh in this regime. What we know is that till now is that they just tell him, okay, this person wrote you, and then they don't give him the letter. That's what we know, but we don't know anything more about. Like, it's very hard. Like, he's the person who is having, like, who can meet him, which is 1 hour per month. She said that she cannot bring out many information, otherwise they would stop the possibility for her to talk with him. So it could be just like how he feels or something like this, or which kind of censorship he has or stuff like this. She cannot say much more. So
yeah, writing and supporting and talking about, and we will post the bank account, and I thank you a lot for this update on the situation of the comrades there, and I wish you a lot of strength, a lot of power to keep on supporting, and maybe we can stay in touch if there's something new, if there's a new round of, if there's the appeal for Juan, then we could have an update maybe.
Yeah, this is for sure. Yeah, and thank you very much for your time and that you gave for this.
Thank you.
Yeah.
Good luck.
Yeah, thank you.
Bye.
Bye.
So, und das war's auch schon für heute. Das war Ausbruch der Antirepressionswelle. Ihr könnt uns jeden vierten Sonntag im Monat hören um 21 Uhr und auch den nächsten Montag um 11 Uhr. Gehört habt ihr uns auf RDL 102,3 MHz oder als Livestream auf rdl.de. Dort sind auch alle unsere Sendungen und auch Einzelbeiträge zu finden. Da müsst ihr auch einfach nur Ausbruch suchen. Vom Studio verabschiedet sich die Emma von euch. Ich hoffe, dass unsere Programm euch gefallen hat und wünsche euch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag. Wie auch immer, viel Spaß euch. Lasst euch nicht erwischen.